Laodicea, darum geht es. Wahrscheinlich auch ein Virus, aber etwas, was uns sehr bekannt ist. Vor 2 Wochen habe ich mich mit 2 Mädchen unterhalten, die ungefähr 17, 18 Jahre alt gewesen sind. Voll aktive Gemeindeglieder, die sich mehr oder weniger wirklich verschrieben haben, der Adventjugend ihr Talent zu geben, ihre Zeit zu geben, zu tun, was sie können, um anderen Menschen davon zu erzählen, dass Jesus Christus existiert. Ich kenne sie mehr oder weniger, ich weiß, wie sie leben und ich weiß, dass ich, wenn ich Töchter hätte, und bald werde ich eine Tochter haben, aber wenn sie mal in dem Alter sind, dann würde ich mir wünschen, dass sie so gemeindesozialisiert sind wie sie. Es funktioniert alles mehr oder weniger, sie haben sicherlich hier und da eine Macke, aber wer hat die halt nicht. Aber alles in allem ist man so richtig zufrieden mit diesen Kindern. Ihr Glaubensleben ist auf einem Niveau, wo ich sage, wow, da könnte sich manch ein Erwachsener davon etwas abschneiden. Ihre Begeisterung ist wirklich wahrhaftig. Alles, was sie tun, ist auf ihrem richtigen Platz, aber sie kam auf mich zu, die eine mit den Tränen in den Augen, und sagte, ich bin mir völlig unsicher. Ich bin mir völlig unsicher, ob das so gut weitergeht mit uns. Sag ich, was ist denn passiert? Sagte, ja, ich habe einige Bücher gelesen, ich habe mich mit jemandem unterhalten und er hat mir gesagt, dass die Gnadenzeit bald vorbei sein wird. Und wenn ich mir mein Leben anschaue und sehe, was ich so tue, da bin ich mir völlig unsicher, ob ich in den Himmel komme. Ich hätte das von einigen anderen Menschen erwartet, aber nicht, wie gesagt, von diesen 2 Personen. Und ich sagte, na, was ist denn das Problem? Was tust du denn, was so schlimm ist? Was will ich wissen? Ist es ein Doppelleben? Was tust du? Sagt sie, ja, ich habe die große Schwäche, sagt sie, dass ich nachmittags gerne eine Serie gucke. Ich dachte, meine Güte, ich meine, die meisten Serien sind wirklich Sünde, wenn man sich mal den Inhalt anschaut, was da so drin passiert. Aber nicht so weit, dass die komplette Erlösungsgewissheit in Frage gestellt werden müsste. Vielleicht bei guten Zeiten, schlechten Zeiten oder sowas, ich weiß es nicht. Aber sagte, ja, aber die Zeit, die ich dort verbringe, könnte ich doch verbringen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Sag ich, ja, aber was hat es jetzt mit deiner Erlösung zu tun? Und dann fiel ein Wort, was mich erschreckt hat, erstmal rausgerissen hat aus meinem Nachdenken. Und die eine sagte, aber wir sind doch Laodicea, nicht wahr? Wir sind doch alle Laodicea. Und irgendwann mal wird uns Jesus ausspucken. Und es dauerte Stunden, bis ich versucht habe zu erklären, wer wir eigentlich sind, wo wir eigentlich stehen, was es eigentlich auf sich hat mit unserer Erlösung, wovon sie abhängt und wovon sie nicht abhängt. Um klarzustellen, was eigentlich dieser Begriff Laodicea ist. Und als mir die Frage gestellt wurde, was ist Laodicea, habe ich mir auch mal die Frage gestellt, was ist denn Laodicea? Und es scheint so zu sein, dass egal, in welchen Themenbereichen wir uns unterhalten, innenpolitisch, innerhalb der Gemeinde, es scheint so zu sein, dass es viele Menschen unter uns gibt, die eine ganz klare Vorstellung davon haben, was Laodicea ist. Und ich dachte eigentlich auch, dass ich weiß, dass ich eine klare Vorstellung davon habe, was Laodicea ist. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe die Bibel aufgeschlagen und habe Stunden und Stunden darin verbracht, zu lesen und zu verstehen, was Johannes denn damit gemeint hat, was hier drin steht, wenn er von Laodicea spricht, beziehungsweise was er nicht gemeint hat, was Laodicea bedeutet. Und nachdem ich so meine Recherchen ein bisschen und Vorbereitungen abgeschlossen habe, habe ich meiner Predigt eine Überschrift gegeben. Normalerweise gebe ich meinen Predigten keine Überschrift, aber an dieser Stelle schon. Und die Überschrift von dieser heutigen Predigt ist die frohe Botschaft von Laodicea. Die frohe Botschaft von Laodicea. Wenn man sich diese 6-Cent-Schreiben anschaut in Offenbarung 2 und 3, und das könnt ihr dann zu Hause gerne tun, würde ich euch sogar empfehlen, dann werden wir erstmal die 6 Briefe uns relativ schnell anschauen, die vor Laodicea kommen. Und im größten Teil dieses Schreibens äußert sich Jesus, und das war für mich völlig neu, als ich mir das mal im Ganzen durchgelesen habe, äußert sich Jesus in einer positiven Art und Weise, nicht in einer negativen Art und Weise. Ich habe nach der Luther-Übersetzung mal nachgezählt und es sind 1338 Worte. Ich habe später festgestellt, dass man mit einem Computer das mit einem Knopfdruck machen kann, aber ich habe das so gemacht. Ja. 1338 Worte, die Jesus verwendet, um diese 6 Briefe zu formulieren, beziehungsweise Johannes. 325 davon stehen im negativen Kontext, der Rest ist Lob oder positives Feedback. Ich meine, hat jemals jemand mit Offenbarung 2 oder 3 positives Feedback in Verbindung gebracht? Ich habe das nie getan. Wenn man sich diese Briefe anschaut, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo Johannes sagt, zum Beispiel bei Pergamum, es ist gut, weil ihr die falschen Propheten entlarvt habt. Dann bei Smyrna, ausharren in einer Bedrängnis. Da gibt es gar keine einzige negative Anfrage an dieser Gemeinde. Pergamon, du hast deinen Glauben nicht verleugnet. Thyatira, Anerkennung von Glaube und Dienst, den sie dort geleistet haben. Sardes, da ist zwar die Mehrheit der Gemeinde ein bisschen daneben, aber da gibt es eine Minderheit, die auf dem rechten Weg ist und die Mehrheit bekommt eine Warnung. Philadelphia, du hast das Wort bewahrt und dann wird uns gesagt, das ist die Gemeinde, die ich geliebt habe. All diese Begriffe haben einen positiven Touch, einen positiven Effekt. Johannes äußert sich positiv, wenn diese Gemeinden dort angesprochen werden. Und 2 Merkmale habe ich da rausgelesen. Es wird immer unterschieden zwischen der Gemeinde an sich und dem Einzelnen innerhalb der Gemeinde. Und alle Briefe enden mit einem, wer überwindet. Wer überwindet, der wird vom Baum des Lebens essen. Wer überwindet, der wird den zweiten Tod nicht sterben. Wer überwindet, der wird einen neuen Namen bekommen. Wer überwindet, der wird Macht gegeben werden. Der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, Gerechtigkeit. Wer überwindet, der wird ein Teil des Tempels Gottes werden und so weiter und so weiter und so weiter. In allen 6 Fällen, und das ist für mich das gemeinsame Prinzip hier bei diesen Briefen, eröffnet Gott einen guten, einen himmlischen Horizont, immer wieder einen himmlischen Horizont. Die Grundperspektive Gottes ist eine positive und nicht eine negative. Er sagt nicht, wer nicht überwindet, der wird in der Hölle schmoren oder wer es nicht schafft, der wird eines Tages für ewig brennen oder wer es nicht schafft, das wird und das passieren. Nein, er sagt, wer überwindet, der wird das und das bekommen. Ich frage mich, wieso fällt es uns bloß so schwer, diese Perspektive zu unserer eigenen zu machen, Möglichkeiten zu sehen, anstatt im Problem verhaftet zu bleiben. Und wir wissen es alle, dass wenn wir anfangen miteinander zu reden, dass wir sehr schnell dabei sind, in Problemen zu ertrinken. Aber da gibt es noch das Problem und dann noch das. Aber wenn wir gerade das gelöst haben, da kommt jemand, der immer noch so ein extra Spezialproblem in der Tasche hat. Das packt er erst am Ende aus, wenn alles schon geregelt ist. Und sagt, ja, aber wir haben noch das Problem, was noch gelöst werden müsste. Unsere Geschichte der Interpretation dieser Texte nimmt immer eine negative Perspektive ein. Zumindest habe ich noch nie eine Predigt darüber gehört, die Laodicea mit Hoffnung oder Erlösung in Verbindung bringt. Aber so viele Ansprachen und Predigten haben wir gehört und Bücher gelesen, wo man sich dermaßen an diesen Texten versündigt, indem man eine selektive Lese- und Interpretationsweise in den Tag legt, dass es dann nicht mehr schön ist. Es stimmt, die einzige dieser 7 Gemeinden, jetzt kommen wir zur Laodicea, an der Gott nichts Gutes finden kann, das ist Laodicea, aber ich behaupte, das ist dann trotzdem selektive Leseweise, wenn man das so dastehen lässt, wie wir es oftmals dastehen. Der Höhepunkt dieser Art und Weise, die Bibel zu lesen, die kulminiert in diesem 7. Sendschreiben, Laodicea. Und wir alle Adventisten wissen, wie der Text Offenbarung 3,16 heißt, kalt, warm, entweder kalt oder warm. Und wenn nicht, dann bist du lauwarm und ich werde dich ausspucken. Wir lesen den Text einfach mal gemeinsam vor. Offenbarung 3, Vers 16, beziehungsweise 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Kein Mensch mag lauwarme Sachen, oder? Wenn du durstig bist, im Sommer richtig, und dann trinkst du einen lauwarmen Apfelsaft, das ist nicht schön, oder? Oder du bekommst eine Suppe serviert und sie ist lauwarm, das ist zu nichts zu haben. Ich kenne einen kleinen Jungen, der ist mittlerweile nicht mehr klein, der ist groß, aber als er ein Teenager war, der hatte eine übervorsichtige Mutter. die sich um alles gekümmert hat. Und sie hat so Angst um ihn gehabt, weil sie dachte, die ganze Welt funktioniert nur dadurch, um ihnen Schaden zuzufügen. Und sie war nur da, um ihn zu beschützen. Und es war ihm immer peinlich, weil wir immer Jungs immer schon sehr selbstständig gewesen sind. Und dann waren wir einmal beim Mittagessen bei ihm. Und dann hat sie zum Nachtisch Eis serviert. Aber was hat sie mit seinem Eis gemacht? Das hat sie in die Mikrowelle gemacht, um es ein bisschen aufzutauen, damit es nicht zu kalt ist, weil sich ihr Sohn, der mittlerweile 17 war, erkälten könnte. Der hat keine bleibenden Schäden davongetragen, so viel sei schon mal gesagt. Aber lauwarm, kein Mensch mag lauwarm. Und ich weiß, dass in vielen Redewendungen bzw. in Gebetshaltungen von uns Adventisten diese lauwarm-Geschichte immer wieder aufgewärmt wird. Ich weiß, das ist meiner Familie, das war so, die lauwarm war immer ein besetzter Satz innerhalb eines Gebetes. Und bitte hilf uns Gott, dass wir nicht lauwarm sind, weil eines Tages wirst du uns ausspeien und so weiter. Und als kleines Kind, als ich da mitgebetet habe und zugehört habe, habe ich mir Gott als einen riesengroßen Feinschmecker vorgestellt, der uns kleine Menschen in den Mund nimmt und dann guckt und sagt, der ist lauwarm und der ist lauwarm, der ist lauwarm. Und ich habe mir immer gewünscht, Fieber zu haben, wenn Gott mich irgendwann zu sich nimmt, weil dann werde ich richtig warm sein und er wird mich nicht ausspucken. Ich habe da nicht weitergedacht, was passiert, wenn er mich runterschluckt und so weiter. Aber das war meine Vorstellung von diesem lauwarm, von diesem lauwarm. Wir alle kennen diesen Text mit lauwarm und ich werde dich ausspucken. Aber kaum einer von uns weiß, was danach in diesen Texten steht. Was die Beschreibung von Laodicea ist, warum sie denn lauwarm sind. Stimmt es? Wir lesen doch selten dort weiter und sagen, na okay, was ist denn, warum sind sie denn lauwarm? Wir bleiben dort stehen und übertragen das auf uns oder auf unsere mangelnde Geistlichkeit oder auf unsere mangelnde Zeit, die wir in unserer Andacht verbringen und sagen, naja, also theoretisch wäre ich ja viel wärmer oder kälter, wenn ich mehr oder weniger Andacht machen würde, aber wenn man sich mal die Texte anschaut, wen Johannes hier im Blick hat mit dieser Gemeinde, dann suche ich wirklich sehr hart nach Parallelen zu uns. Und ich muss euch am Ende sagen, dass ich Schwierigkeiten habe, nur eine einzige Parallele zur Laodicea zu finden, wenn ich uns anschaue mit diesen Leuten, die hier beschrieben sind. Lesen wir mal, was dort passiert. 17. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Ich weiß und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Laodicea ist demnach eine Gemeinde, die sagt, wie im 17. Vers, wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen Gott nicht, weil wir reich sind, weil wir selbstsüchtig sind. Wir benötigen einen Schöpfergott nicht. Und tatsächlich ist Laodicea eine der reichsten Städte in der Antike gewesen. Ich habe nachgelesen, dass es zum Beispiel in Laodicea damals Bank- und Geldwesen gegeben hat, in der Größenordnung, dass Cicero, und das ist hinterlegt, dass Cicero Kreditbriefe gewechselt hat in Bargeld. Das muss man sich mal vorstellen. So wie Traveler Checks. Als er vorbeigereist ist, hat er die dort eingelöst und diese Gelder sind dort vorhanden gewesen. Nach einem Erdbeben wollte man keine Hilfe von der römischen Verwaltung haben. Kein Wunder, dass man sich damals unbesiegbar fühlte, weil man konnte alles aus eigener Tasche finanzieren, den kompletten Neuaufbau von Laodicea. Man war nicht auf öffentliche Gelder angewiesen. Der reiche Mann und die Erlösung, dazu hat Jesus ja einiges gesagt im Neuen Testament auch, aber Laodicea war alles, nur nicht arm. Und Jesus spricht diese Menschen hier, als wären sie die Ärmsten. Denn er definiert wahren Reichtum ganz anders als das, was sie gedacht haben, das wirklich wichtig ist. Und er hält ihnen vor Augen, in all ihrem Reichtum, an all ihrer Macht, die sie hatten und all ihrer Selbstherrlichkeit, die sie haben. Er sagt zu ihnen, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Bloß, das ist auch so ein Satz, nackt, nicht angezogen, sagt er, zieh meine Kleider an. Was ich auch herausgefunden oder gelesen habe in Kommentaren ist, dass es eine gewisse Textilindustrie gegeben hat in Laodicea. Weiche, tiefschwarze Wolle wurde dort hergestellt und die Exportschlager von Laodicea waren wohl Tücher und Gewänder. alles, was mit Kleidung zu tun hatte, in der Richtung. Sie kämen nie auf die Idee, als Laodicea-Menschen sich nackt zu fühlen oder bloß zu fühlen. Und genau in diese Situation spricht er rein und sagt, wisst ihr was, ihr seid nicht nur jämmerlich und arm, ihr seid auch nackt, obwohl ihr alle Kleidung dieser Welt hier besitzt. Und dann sagt er, ihr seid blind. Die Medizin vor den Toren Laodiceas gab es Medizinschulen jeglicher Art. Ärzte waren so berühmt, dass sie auf Münzen geprägt worden sind, wie später auch die Kaiser oder in derselben Zeit die Kaiser. Ohren- und Augensalbe wurde hergestellt, die weltweit exportiert wurde, also zumindest zu der damals bekannten Welt. Und Jesus wirft diesen Augensalbenexperten vor, dass sie blind sind und dass sie seine Augensalbe nehmen sollen, damit sie endlich sehen, worum es eigentlich geht. Laodicea versagt auf ganzer Strecke, weil sie behaupten, aufgrund ihres Könnens, aufgrund ihrer Macht, aufgrund ihrer Talente, dass sie Gott nicht mehr brauchen. Und das zeigt, wie tief diese Gemeinde damals gesunken ist. Aber egal, wie sehr ich mich anstrenge, vielleicht bin ich da zu realitätsfremd, da frage ich mich, wo da denn die Parallele zu uns als Adventgemeinde hergestellt werden kann. Ich weiß nicht, hat jemals jemand von euch mal im Privaten gesagt, Gott, ich brauche dich nicht, ich bin mir genug, ich bin mächtig genug und alles, was du tust, geht an mir vorbei? Ich glaube, dass die wenigsten von uns diese Sätze über die Lippen bringen oder im Kopf nur denken könnten. Also ich habe das niemals getan, weil ich mir wohl dessen bewusst bin, wie beschränkt ich bin in meinem Leben. Ich bin mir dessen bewusst, dass ein kleiner Virus mich so aus dem Gefecht setzen kann, dass ich 4 Tage lang nicht laufen kann. Geschweige denn, dass ich mir anmaße zu sagen, dass ich Gott nicht brauche, weil ich mich auf mein Talent oder sonst etwas verlassen kann. Und wisst ihr was? Ich schätze euch genauso ein. Mindestens genauso ein. Ich will die Gemeinde sehen, die aufsteht und sagt, wir brauchen dich Gott nicht, weil wir alles haben. Und die Gemeinde habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich möchte die Gemeinde nicht schönreden und Gott wendet sich an die Gemeinde. Und bei der Privatsphäre, bei der Frage unserer Erlösung, haben wir auch als Gemeinde eine gewisse Existenz. Und es gibt vieles, was mir nicht innerhalb der Gemeinde gefällt. Oh, ganz vieles. Ich habe meinen Katalog nicht dabei, den ich so bei mir führe, manchmal, um neue Sachen aufzuschreiben, was mir nicht an der Gemeinde gefällt. Mir gefällt es zum Beispiel nicht, wenn die Gemeinde mit einer Kuh verwechselt wird, die man dann melken kann, immer dann, wenn man gerade Durst hat und dann wieder geht, wenn sie anfängt zu stinken, nicht wahr? Also so kann man eine Gemeinde auch behandeln. Das gefällt mir nicht, wenn Menschen so die Gemeinde manchmal behandeln. Mir gefällt es auch nicht, wenn man die Gemeinde mit einem Theater verwechselt und jede Woche zu einer Vorstellung kommt und am Ende dann sagt, okay, heute hat sich das gelohnt oder hat sich nicht gelohnt, ich gebe der Gemeinde nächste Woche nochmal eine Chance. Vielleicht kann sie mich dann nochmal überzeugen. Die Frage ist nicht, was kann die Gemeinde mir geben? Ich will mit John F. Kennedy gehen und sagen, was kann ich der Gemeinde geben? Das ist der entscheidende Ansatzpunkt, wenn wir an Gemeindeleben denken. Das ist etwas, was mir zum Beispiel nicht gefällt an der Gemeinde. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, vor allem als Prediger ist es sehr schwierig, diese absolute Abgeschottenheit der Privatsphäre mittlerweile von uns allen Einzigen. Ich weiß nicht, wie es hier in dieser Gemeinde aussieht und das ist für mich sehr gut, wenn ich als Gast immer irgendwo hinkomme, da kann ich ins Blaue reden und ich treffe immer irgendwas. Dass kein Mensch alles weiß von dem anderen innerhalb der Gemeinde. Vielleicht ist es auch nicht das Ideal, dass jeder alles über den anderen weiß, aber ich finde auch nicht, dass es richtig ist, dass wir nur ein gewisses Gesicht von uns zeigen, einmal die Woche hier, während im Grunde genommen keiner von dem anderen etwas weiß, was innerhalb der Woche passiert. Ich habe Jugendliche gefragt in großen Gemeinden, ob sie mir den Namen von den Leuten sagen können innerhalb der Gemeinde. Es war erschreckend zu sehen, wie 60, 70, 80% der Leute völlig unbekannt waren, obwohl sie das ganze Leben lang in einer Gemeinde gelebt haben. Ich habe, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke oder an der Jugend, ich weiß 90% der Gemeindeglieder nicht, was sie vom Beruf sind oder gewesen sind. Ich hatte keine Ahnung, obwohl sie 20 Jahre lang neben mir existiert haben. Das ist etwas, was mir nicht innerhalb der Gemeinde gefällt. Mir gefällt auch nicht die Inkonsequenz oder die Entwicklung in manchen Auslegungsschritten. Aber denkt ihr nicht, dass Gott endlos hätte weitermachen können mit der Aufzählung der negativen Sachen über die Gemeinde, auch über Laodicea? Denke nicht, dass Gott sich nicht hinstellen könnte und uns jeden Tag immer wieder aufs Neue vorhalten könnte, was wir falsch machen, wo wir schlecht sind, wo wir fallen, wo wir verbesserungswürdig sind. So viel Zeit gäbe es gar nicht, wie viel er aufzählen könnte, was an uns fehlerhaft ist. Aber wisst ihr was? Es gibt auch sehr viel Gutes innerhalb der Gemeinde und das ist etwas, was wir immer sehr weit, sehr schnell zur Seite schieben. Dass die Gesellschaft auf diesen Grundlagen funktioniert, so wie sie funktioniert, das hat sie der Kirche zu verdanken. Dass wir Krankenhäuser haben und so ein Wesen, das den Menschen hilft, was auch immer, wie auch immer wir es heute betrachten, das haben wir Kirchen zu verdanken. Dass wir Kindergärten und Schulen haben, die kleine Leute bilden, das haben wir Kirchen zu verdanken, die ursprünglich die Idee hatten, sich um andere zu kümmern. Und wenn ich hier in die Gemeinde komme und so sehe, dass es dort einen Kuchen gibt, dann ist es etwas Gutes innerhalb einer Gemeinde. Und das sollte man auch sagen, dass es gut ist. Und wenn ich dort diesen Korb sehe, wo man da Nahrungsmittel reintun kann, dann ist es etwas sehr Gutes. Etwas, was mich jedes Mal bewegt, wenn ich hier reinkomme und hoch in die Vereinigung gehe. Das ist etwas Gutes und es muss gesagt werden, dass es gut ist. Wir sind nicht Laodicea, wir sind nicht nur dreckig, wir sind nicht nur fehlerhaft und wir sind nicht nur kurz davor abzustürzen. Nein, wir sind Menschen, die viel zu leisten haben und viel zu geben haben innerhalb dieser Gesellschaft. Und das muss an ganz bestimmten Stellen auch immer wieder gesagt werden. Ohne sich immer wieder selbst auf die Schultern zu klopfen. Aber wer klopft sich schon selbst auf die Schulter in der heutigen Gesellschaft? Wir werden lange suchen müssen innerhalb der Gemeinde, wo sich jemand auf die Schulter klopft. Jesus sagt, ich überführe, ich decke auf und führe vor Augen und züchtige alle, die ich liebe. Gott erkennt in Laodicea nichts Gutes, aber es trotzdem sagt er an dieser Stelle, dass er sie liebt. Und das ist für mich, als ich das gelesen habe, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, weil mich das letzte Mal, auch wenn ich jetzt so ein bisschen emotionslos daherrede, weil mich eine Textstelle so erschüttert und erfreut hat wie an dieser Stelle. Warum sagt er diesen Satz an dieser Stelle? Wieso sagt Jesus nach der Aufzählung von dieser Gemeinde, von Laodicea, die so fehlerhaft ist, die sich gegen ihn entschlossen hat, trotzdem, dass er sie liebt? Ich frage mich, warum können wir unsere Gemeinde nicht manchmal so lieben, wie Gott Laodicea geliebt hat? Und warum ist so vieles, wenn wir manchmal über Gemeinde reden, so zynisch oder abwertend, obwohl man sie so lieben würde, könnte, wie Jesus sie letztendlich auch geliebt hat? Gott erkennt in Laodicea nichts Gutes, aber trotz allem bleibt er sich treu und seiner Methodik in den ganzen 7 Sendschreiben hier, dass er am Ende eine positive Perspektive eröffnet. In dem elenden Zustand lässt er keine Drohung folgen. Es wäre naheliegend zu sagen, ihr seid das, ihr seid das, ihr seid das und am Ende bekommt ihr die gerechte Strafe dafür. Aber nein, in Verse 20 und 21, dann schafft er wieder eine Option, eine neue Möglichkeit. In all dem Elend zeigt er ihnen was? Er zeigt ihnen den Himmel. 20 und 21, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf meinem Thron. Und darum ist das für mich die frohe Botschaft von Laodicea. Wenn wir diesen Text lesen, wir lesen immer, was mit den Leuten passiert, die nicht überwinden. Wir lesen diesen Text immer stellen uns die Frage, was passiert mit den Leuten, die die Tür nicht aufmachen, wenn Jesus klopft. Und wir lesen immer aus der negativen Perspektive, obwohl es mit keinem Wort hier erwähnt ist. Er sagt, wer überwindet, wer auftut und er zeigt uns Möglichkeiten und Perspektiven aus und kümmert sich gar nicht um die Thematik, was passiert mit denen, die nicht aufmachen, sondern sagt, wir reden jetzt erstmal darüber, was passiert, mein Freund, wenn du aufmachst? Und in Klammern, du wirst aufmachen. Denn ich werde nicht aufhören zu klopfen, bis du aufmachst, nur damit ich aufhöre zu nerven. Er hätte sagen können, wer es nicht schafft, dem wird das widerfahren, aber er tut es nicht, weil er ein Gott der Möglichkeiten ist, ein Gott der Chancen. Wisst ihr, wiederum, ich weiß nicht, wie ihr hier tickt und ich weiß ja nicht mal, was ihr für ein Profil habt. Das ist ganz interessant. wenn man andere Kollegen fragt, wenn man irgendwo predigen geht und sagt, ich war noch nicht da in dieser Gemeinde, sag mir mal, was hat die Gemeinde für ein Profil? Und dann gibt es ganz interessante Beschreibungen von der Gemeinde. Sag, ja, vielleicht solltest du dir dieses Thema hier verkneifen oder sowas. Ja? Vielleicht solltest du nicht länger als 12 Minuten predigen, dann werden die Leute ungemütlich oder sowas. Oder so weiter. Ich habe mir diese Information nicht eingeholt. Ich lese einfach aus euren sympathischen Gesichtern. Ja? Und bitte? Nein, ich bin nur höflich. Aber ich schmeichle ein bisschen, weil ich jetzt etwas sagen werde, was weniger schmeichelhaft sein wird. Gott ist ein Gott der Möglichkeiten, ein Gott der Chancen, ein Gott, der sagt, auch wenn etwas völlig kaputt ist, wenn etwas wirklich am Boden ist und auch wenn sich die Gemeinde gegen mich entschlossen hat, sie kann mich nicht daran hindern, sie zu lieben. Und sie kann mich nicht daran hindern, dass ich immer wieder versuchen werde, sie zu erreichen. Und sie wird aufmachen eines Tages. Und wisst ihr, ich habe sehr viel in letzter Zeit damit zu tun, dass wir sehr viel mit zwielichtigen Persönlichkeiten zu tun haben, mit gewissen Pamphlemen, mit gewissen CDs, mit gewissen Büchern, mit gewissen Dingen, die uns versuchen zu erklären, wie diese Texte übrigens auch Laodicea-Texte auszulegen sind oder zu verstehen sind, an ganz bestimmten Stellen auch anzuwenden sind. Und all diese Menschen haben etwas erkannt. Sie haben erkannt, und bei all diesen Menschen spielt Laodicea eine ganz besondere Rolle. Und alle haben auch etwas gemeinsam. Sie nehmen nämlich die Perspektive von Gott nicht annähernd an. Nicht annähernd. Das Grundmotiv von allen Dingen, von all diesen Schriften und DVDs und Zeitschriften, die wir so in die Hand bekommen, sie haben alle mit Angst und Misstrauen zu tun. Ist euch das mal aufgefallen? Angst und Misstrauen. Angst und Misstrauen. Nachdem ich mir solch ein Video mal angeschaut habe, was mir erstmal erklärt, was diese 7-Sendschreiben sind, und das wird dann so mit martialischer Musik untermauert, und da gibt es so Tiere, die von überall kommen und mich erschrecken an einer ganz bestimmten Stelle. Nachdem ich mir solch ein Video angesehen habe, das mir die verborgenen Kräfte dieser Welt zeigt und die Strukturen, die es aufzudecken gilt und die Feindbilder, die wir ganz genau erkennen müssen, um zu überleben auf dieser Welt. Übrigens, da wird selbst die Methode angewendet, die uns dasselbe besondere Verständnis von Laodicea eingeimpft hat, nämlich das selektive Lesen. Das Letzte, woran ich in diesem Moment dann denke, ist der Himmel. Das Allerletzte. Meine Grundstimmung ist misstrauisch und ich habe Angst. Ich schaue mir die Nachrichten an und ich kann die Information nicht einfach aufnehmen, denn ich versuche zu hinterfragen, wer da wieder irgendwelche Fäden irgendwo gezogen hat und welche Gefahr könnte das wieder für mich und meine Gemeinde haben. Es ist gut, die Dinge zu hinterfragen, und dieses Bild von den Schafen und von dem Hirten ist ein Bild, was 2000 Jahre alt ist. Ich mag das im Grunde genommen nicht, weil ich finde nicht, dass wir Schafe sind, die einfach nur blöken und nach vorne gehen. Wir sollen schon selbst nachdenken über unser Leben, über das, was alles passiert. Wenn ich dann aber in die Gemeinde komme, dann ist Liebe das letzte Gefühl, was ich dann empfinde. Was ich dann sehe, das sind Abgründe, das ist moralischer Verfall, es sind verweichliche Prediger, die Lehre nicht mehr hochhalten, inkonsequentes Halten, Zehnten, der nicht richtig eingesetzt werde. Dann sehe ich Laodicea in voller Pracht, so wie es mir beigebracht wurde, von klein auf. Und ich bestätige mir mein Bild von einer Gemeinde, die immer mehr lau wird und immer mehr abdriftet von dem richtigen Weg. Und ich frage mich mit so einem Bild, wen wollen wir davon irgendetwas überzeugen? Ich schaffe das, niemanden davon zu überzeugen, in ein lauwarmes Bad zu kommen. Blödes Bild, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich bin auf jeden Fall nicht hier zufrieden. Und ich habe nur einmal erleben müssen, wie man auf einer Seite die theologischen Richtlinien der Adventgemeinde so hochgehalten hat, aber im selben Moment eine Verachtung gegenüber derselben Gemeinde zum Ausdruck gebracht hat, weil sie fehlerhaft ist. Aber wir müssen verstehen, dass wir fehlerhaft sind, jeder Einzelne von uns. Und wir müssen aufhören, dieses Spiel zu spielen, als würden wir voneinander erwarten, dass wir perfekt sind, wohl wissend, dass wir es nicht sein werden. Es ist höchst interessant, dass wir das ganz besonders vom Prediger erwarten, dass er im Grunde genommen perfekt ist, nicht wahr? Denn einen ganz bestimmten Fehler, den er macht, dann kann er nicht mehr Prediger sein. Aber wir wissen alle ganz genau, dass das nicht ist. Ihr wisst alle ganz genau von mir, dass ich nicht fehlerfrei bin. Sündlos genauso wenig. Genauso wie du, genauso wie du, genauso wie du. Und wir alle hier. Und trotzdem spielen wir dieses Spiel und erwarten es voneinander und messen uns auch daran, ob wir perfekt sind oder nicht. Und ich werde versuchen, damit aufzuhören. Wisst ihr, wenn Laodicea das ist, was wir bis jetzt gedacht haben oder was ich bis jetzt gedacht habe, dann muss ich mir eingestehen, dass es nicht die Grundhaltung ist, die Jesus uns an den Tag legt. Nicht so, aber auch nicht in Bezug auf die Gemeinde. Jesus begeistert mich an der Stelle einfach ungemein, weil er es offen ablehnt, in eine negative Schiene zu denken. Er sagt nicht, was passiert mit den Leuten, die nicht aufmachen, sondern er eröffnet eine Perspektive für all die Menschen, die sagen, ich möchte dich in meinem Wohnzimmer haben. Unser Gott ist ein Gott der Chancen, er ist ein Gott der Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Und ich glaube, dass es viele von uns hier gibt, die fallen. Ich glaube, dass es viele Menschen von uns gibt hier, die Fehler machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die seit Jahren immer an denselben Fehlern fallen. Und das ist das Fatale eigentlich. Obwohl wir wissen, dass es uns schadet, tun wir immer wieder dasselbe. Und das ist das Faszinierende eigentlich an dieser blöden Sünde, dass sie uns immer wieder vermittelt, dass es eigentlich schön ist, was wir tun, bis wir es wieder getan haben und dann wieder einsehen, wie schrecklich es gewesen ist. Und es ist ein Kreislauf, der uns immer wieder runterzieht. Und ich weiß, dass es Menschen hier gibt, die Schwierigkeiten haben, rauszufallen. Nun, wisst ihr was? In einem Weltbild von einem Laodicea, was keine Möglichkeiten und keine Chancen hat, werdet ihr schon längst verloren. Aber Jesus ist nicht so. Jesus sagt, ich weiß, dass du mich ablehnst. Jesus sagt, ich weiß, dass du selbstsüchtig bist. Jesus sagt, ich weiß, dass du denkst, dass du angezogen bist und hübsch bist und angesehen, aber eigentlich bist du jämmerlich. Ich weiß das alles. Aber weißt du was? Ich gehe nicht weg. Ich bleibe an der Tür stehen und ich werde klopfen. Und ich werde so lange klopfen, bis du aufgemacht hast. Wisst ihr, was dieses mit mir macht? Es vermittelt mir ein extremes Gefühl von Dankbarkeit und Demut, weil ich weiß, dass ich auf einer Welt bin, die fehlerhaft ist, die Schwierigkeiten bereitet, wo ich nichts leisten kann, egal wie viel ich tue. Aber da jemand oben im Himmel ist, der sagt, ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass ich bei dir stehen werde. Dankbarkeit. Es gab mal eine Frau, die all ihre Umgebung genervt hat mit dem Satz, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Egal was passiert ist, sagte sie, danke Jesus. Sie hat einen Parkplatz gefunden, danke Jesus. Die Sonne schien, danke Jesus. Dann hat es wieder angefangen zu regnen, danke Jesus für den Regen. Egal was passiert ist in ihrem Leben, sie hat sich immer öffentlich bei Jesus bedankt. Und ihr kennt solche Leute, die immer wieder dasselbe sagen und dann fängt es an, ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Und ganz besonders auf die Nerven ging es ihren Nachbarn, der übrigens kein gläubiger Mensch gewesen ist. Und er konnte das einfach nicht ertragen, dass sie, egal was passiert, immer Danke Jesus sagt. Es hat geschneit, Danke Jesus, aber er musste den ganzen Schnee wegmachen und so weiter und so weiter. Und er hat sich ein für alle Mal entschlossen, hat gesagt, ich werde dieser Frau beweisen, dass es diesen Jesus nicht gibt. Und ich werde etwas tun und ich werde lange überlegen, aber irgendwann mal werde ich ihr beweisen, dass es diesen Jesus nicht gibt. Und wenn ich ihr das bewiesen habe, dann wird sie hoffentlich aufhören, immer wieder Danke Jesus zu sagen. Und ihm fiel etwas ein, nämlich in die Situation von dieser Frau, die richtig prekär geworden ist. Sie verlor irgendwann mal ihren Job, sie verlor ihr Auto, sie saß alleine in ihrer Wohnung und es ging so weit, dass sie nichts mehr zu essen hatte. Aber es hinderte sie nicht daran, an ihrem Fenster zu beten und zu sagen, danke Jesus, auch wenn die Situation so ist, wie sie ist, auch wenn ich nichts zu essen habe, aber ich weiß, du wirst dich kümmern. Und auch wenn ich, danke Jesus. Und in diesem Moment fasste dieser Nachbar einen diabolischen Plan und sagte zu sich selbst, ich werde jetzt in den Einkaufsladen gehen, ich werde so viel Nahrungsmittel kaufen, für 2 Monate, werde es an ihrem nächsten Morgen vor die Tür hinstellen. Und wenn sie am nächsten Morgen aufwacht und rausgeht und sieht, dass die ganzen Nahrungsmittel und die Getränke und alle kistenweise davor steht, und wenn sie natürlich erfahrungsgemäß anfängt rumzuschreien, danke Jesus, dann werde ich aus meiner Tür rausspringen, werde sagen, das war nicht dein Jesus, das bin ich gewesen, und das ist der Beweis, dass es Jesus nicht gibt. An diesem Moment muss sie aufhören, sich bei ihm zu bedanken. Gesagt, getan, ein Riesengroßeinkauf, sein ganzer VW-Bus voller Essen, den hat er spät nachts ausgeladen, damit sie nichts bemerkt, und hat die ganze Nacht darauf gewartet, was passiert, wenn sie jetzt die Tür aufmacht und rausgeht. Und früher morgen, als er endlich fast eingeschlafen wäre vor seinem Spion dort, macht sie die Tür auf und fängt an zu schreien, und das ganze Haus wird wach dadurch, und sie schreit, danke Jesus, und in diesem Moment macht er die Tür auf, springt raus und sagt, das war nicht dein Jesus, ich habe dir dieses Essen gekauft, ich bin derjenige, der dir geholfen hat, nicht dein Jesus. Und sie schaut ihn an und sagt, danke Jesus für dieses Essen und danke, dass du den Teufel hast zahlen lassen dafür. Wenn ich an Laodicea denke, Leute, dann habe ich keine Angst. Dann habe ich Dankbarkeit dafür, weil Jesus jemand ist, der an der Tür steht und mir jeden Tag eine neue Chance gibt. Gott segne uns. Amen. Himmlischer Vater, großer Gott, dank dir für deine unendliche Liebe. Wir wissen, dass wir nichts können und dass wir so klein sind und manchmal schwierig und stur. Und ich weiß nicht, wie du uns manchmal siehst dort oben im Himmel, wenn du auf uns runterschaust und wenn du unsere Versuche siehst und wenn du siehst, wie wir immer wieder fallen, wie wir dir immer wieder widersprechen und einfach dich ignorieren. Und trotzdem bin ich mit Dankbarkeit erfüllt, großer Gott, weil du nie eingeschnappt bist. Du bist nie beleidigt. Du machst nie die Tür zu oder gehst einfach oder redest nicht mit uns. Du bist nicht so wie wir, und deswegen bin ich dir unendlich dankbar. Himmlischer Vater, du hebst uns auf, das spüren wir jedes Mal in unserem Leben, wenn wir fallen. Du wartest auf uns, egal wie sehr wir uns verspäten. Du gibst nach. Du schaust uns an und empfindest nur Liebe für uns, großer Gott. Und dazu sind wir unfähig, wenn wir uns anschauen. Himmlischer Vater, lass nicht zu, dass Angst, Misstrauen und all diese negativen Gefühle die Triebfeder sind für unser Kommen hierher. Himmlischer Vater, hilf, dass wir nicht hierher kommen, weil wir das Gefühl haben, wir könnten dich damit beeindrucken oder dir gefallen oder uns etwas verdienen, großer Gott. Bitte lass uns herkommen jeden Sabbat und jeden Tag zu dir im Gebet, weil wir es kaum abwarten können, dich zu sehen, großer Gott. Himmlischer Vater, du schaffst Möglichkeiten und Optionen und dort, wo wir einfach Schwierigkeiten sehen, dort, wo wir schon längst ertrunken sind in Problemen, fängst du an, Möglichkeiten aufzuzählen, wie es weitergehen soll. Großer Gott, hilf uns einfach, dass wir dir vertrauen können. Dass wir dir vertrauen können, auch in Momenten, wo es nicht so aussieht, als würde es gut ausgehen für uns. Himmlischer Vater, ich weiß nicht, wie du Laodicea gesehen hast. Ich weiß nicht, was es für Menschen damals gewesen sind. Ich weiß nicht, wie sie getickt haben, wie sie ausgesehen haben, wie sie geredet haben. Aber anscheinend haben sie dich verstoßen. Und anscheinend waren sie voller Gedanken, dass sie größer sind als du. Und trotzdem warst du da und sagst, nein, ich bleibe. Himmlischer Vater, wenn wir dich nicht hätten, wenn wir deine Gnade und Güte hätten, wenn wir nicht die Bereitschaft hätten von dir, immer wieder einen Neuanfang zu starten, schon seit Jahrtausenden und jeden Tag und bei jeder Person immer wieder aufs Neue, dann wären wir schon längst untergegangen, großer Gott. Und deswegen sind wir dir dankbar, dass du so bist. Bitte vergib uns unsere Fehler. Vergib uns unsere Schwachheiten dort immer, wo wir fallen, und hilf uns, dass wir endlich aus Dingen rauskommen, die uns immer wieder nach unten ziehen. Hilf uns, dass wir wachsen, aber hilf uns vor allem, dass wir begeistert sind von dir, dass wir den Menschen um uns herum erzählen können, nicht wovor sie Angst haben müssen. Dass wir den Menschen um uns herum nicht erzählen müssen, was ihre Feindbilder sind oder wovor sie sich schützen müssen, sondern dass wir denen erzählen können, für wen sie sein sollen, wen sie lieben können, wer ihnen die Hilfe geben wird und wer so groß ist wie du. Himmlischer Vater, wir lieben dich über alles und wir hoffen, dass du uns segnest. Wir bitten dich, dass du uns segnest in unserem Leben, dass unsere Familien segnest, unsere Kinder. Segne bitte die Arbeitslosen, die Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Bitte hilf den Armen, die nicht wissen, wie sie zum Monatsende durchkommen. Bitte hilf den Kranken, die Behinderungen haben oder etwas Dauerhaftes, Chronisches. Erlöse sie, wenn es geht, großer Gott. Himmlischer Vater, wir geben unser Leben in deine Hand und wir vertrauen darauf, dass du das Beste daraus machen wirst, was nur möglich ist. Dank dir für alles. Bitte sei mit unseren Familien, egal wo sie sind. Im Namen Jesu. Amen.